Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Es geht mit großen Schritten Richtung Weihnachten zu. Ho, ho, ho.
Ja, mein Gott, das ist ja jetzt schon nächste Woche.
Oder? Verrückt. Crazy, und wieder ist zip, einfach so ein Jahr weg, ne?
Das ist so verrückt. Weißt du, dass wir im Januar haben wir ja unsere erste Folge ausgestrahlt. Das heißt, wir sind jetzt im Januar 6 Jahre. Gibt es dann diesen Podcast? Das müssen wir feiern, Mike.
Ich will mal, muss mal, also wenn ihr von Anfang an mit dabei seid, dann schreibt uns das mal gerne bei Insta.
Das ist spielen. Krass. Wer hat sich das jetzt 6 Jahre lang angehört?
Wirklich? Wirklich, wer hat sich das 6 Jahre angehört? Ich glaube, es gibt einige, die wirklich auch später dazu gekommen sind und die wirklich von vorne angefangen haben. Also ich höre das immer wieder und kann das kaum glauben, aber es ist wirklich so. Und 6 Jahre, boah.
Ja, ich glaube, wir haben richtig treue, ganz, ganz treue zuhörende Menschen.
Das, eine also, Fanbase.
Ja, und auch Namen, die man jetzt auch wirklich so lange schon kennt, wenn die uns dann schreiben über Insta, ist man ja auch schon fast so, ja, hey, na, wie geht's? Aber man kennt sich ja auch schon so lange, ja.
Unglaublich. Vielleicht machen wir einfach beim 10-Jährigen so ein Riesentreffen mit allen Hunden irgendwo in Kölle.
Boah, das wäre krass. Das wären ziemlich viele. Da müsste man einen Park anmieten. Stell dir vor.
Einfach muss man das Demo anmelden oder so vielleicht?
Ja, ich weiß nicht. Wir können ja, also wir laden ja einfach nur ein, wir können ja nichts für, ist ja keine groß, doch, es wird dann eine Großveranstaltung. Naja, wir müssen nochmal drüber nachdenken, wie wir das machen.
Ja, lass uns drüber nachdenken.
Lass uns ein Schwimmbad mieten, dann können die auch planschen gehen, die Hunde, im Sommer oder so, das wäre schon, oh nee, einen See, das wäre schön, guck mal, da drifte ich jetzt direkt wieder ab.
Guck mal, da freuen sich die Menschen doch.
Wir machen ein Festival.
Ja, ein Hundefestival, der wenn ich wir spielen, Festival, boah.
Oh ja, und dann läuft da laufen dann da so keine Rockmusik, sondern so voll entspannte Waldmusik oder so lassen wir dann ablaufen.
Genau, und überall gibt es Stände mit Leckerlis.
Und Leckerlis überall, ach ja, ja, das, okay, boah, haben wir ja jetzt 4 Jahre Zeit, uns darauf vorzubereiten.
Cool, guck mal, man muss Ziele haben, finde ich, aber es macht mir auch ein bisschen Angst. Ah, Übung, Angst. Das ist das, was wir versprochen hatten. Und wir müssen heute über Angsthunde reden. Mhm. Vorletzte Folge für dieses Jahr und wir reden über Angst. Das ist auch nett. Aber gut, sei es drum. Und in der nächsten Folge, dann in der letzten für dieses Jahr, eure Fragen. Es gibt viele Fragen. Richtig?
Ja, genau.
Du hast es bei Insta gestartet.
Genau, ich habe bei Insta, habe bei Insta einfach mal gesagt, habt ihr denn Fragen? Also ihr könnt uns ja auch Persönliches fragen oder Allgemeines fragen oder zu unseren Hunden oder was auch immer. Ja, und da sind, glaube ich, echt ein paar sehr nette Fragen gekommen, die werden wir dann abarbeiten in der nächsten Folge dann.
Was ist dein Lieblingsknochen, Sarah? Ja, bevor es ängstlich wird, wie war denn dein Hundemoment der Woche so?
Ach, das ist ganz witzig. Wir haben gerade so eine interessante Dynamik bei uns in der Gruppe. Und bevor Abby kam, waren ja jetzt Brösel und Bonnie schon so lange bei uns, dass sich Mika und Ronja wiederum echt gut an die gewöhnt hatten schon. Und Mika war irgendwie auch witzig drauf und hat dann auch echt viel mit denen. Also die haben oft zu dritt gespielt. Bonnie, Brösel und Mika. Und Ronja guckt sich das ja immer nur aus der Ferne an. Und dann kam ja jetzt Abby dazu. Und Abby crasht das natürlich so ein bisschen wieder neu auf. Bei Abby, wenn die im Garten sind, die habe ich jetzt da an so einer 2-Meter-Leine. Und die kann jetzt auch da flitzen mit den anderen. Es ist ein bisschen ein Schleppleinen-Chaos, aber es funktioniert. Also so, dass sie ein bisschen miteinander spielen können. Im Haus macht die sich auch ein bisschen locker, aber da kann man nicht von einem richtigen Spielen sprechen. Aber im Garten geht es schon besser. Und und so spielen die drei zusammen. Und jetzt kommt Mika und findet das, glaube ich, ziemlich scheiße. Dass sie da jetzt irgendwie gerade keine so richtige Rolle spielen und nicht weiß, wie sie wirklich einsteigt, weil noch hat sie Abby ja auch nicht in ihr Herz geschlossen, also kann sie jetzt auch nicht mit ihr spielen. Also sitzt Mika jetzt auf der Terrasse, auf der Treppe, guckt sich das an und schießt dann ab und zu einfach mal raus und schimpft. Also wirklich wie so eine Oberlehrerin. Dann rennt die da so in die Gruppe und dann sagt sie, so, jetzt ist aber mal gut. Schluss jetzt damit. Das ist doch witzig, wie die da sitzt. Beobachtet das und du siehst richtig, wie sie dann so überlegt, okay, wann ist die Stimmung ihr zu doll? Und dann schießt sie los und dann macht sie und dann fahren alle jungen Hunde, fahren dann runter und sagen, okay, die alte Frau, dieses mini kleine Hündchen hat so eine Macht. Ich finde das so super cool. Also sie macht das ja auch toll. Sie macht das nicht schlimm. Das ist alles wirklich, man kann das wirklich laufen lassen. Das ist einfach wertvoll für die ganze Gruppe. Und ich finde es einfach total witzig, wie Mika halt so von Woche zu Woche ein anderes Verhalten einfach zeigt, je nachdem, was gerade für eine Gruppe da ist, für eine Konstellation da ist. Und wie sie gerade so ja den neuesten Hund findet. Das ist echt witzig.
Die Aufpasserin. Sehr, sehr gut.
Der Boss, echt der Boss.
The Boss.
Und wie sieht's bei dir aus? Was war denn dein schönster Moment?
Ich habe leider kein Foto davon gemacht, ehrlicherweise, weil ich mein Handy nicht gefunden habe. Aber das Süßeste war, wirklich das absolut Süßeste war, wir haben jetzt den Weihnachtsbaum aufgestellt, also quasi gestern. Und das ist ein bisschen atypisch, weil normalerweise wird es wirklich ein Heiligabend aufgebaut, das Ding. Aber wir hatten ihn schon und unsere Tochter sagte irgendwie, sie wollte den unbedingt jetzt schon aufbauen. Und dann habe ich das natürlich als guter Papa, haben wir das irgendwie hingekriegt. Ist ja auch nicht so schwer, wobei, na, also so das Ding, ihr kennt das alle, das Kerzen gerade hinzustellen in diesem Ständer und so, ist das jedes Jahr. Ein wahnsinniges Spiel. Naja, auf jeden Fall war das alles geritzt. Und die Lichterketten hängen dran. Noch kein Schmuck, der kommt später. Und jetzt steht also dieser riesen Weihnachtsbaum, der bis unter die Decke geht, ausgemessen im Wohnzimmer. Und ich denke so, was liegt denn da unter dem Weihnachtsbaum? Und dann fiel es mir ein, es ist ein Ritual und es ist völlig crazy. Das war letztes Jahr schon so und vorletztes Jahr auch schon so und ich hatte es vergessen. Da liegt der Kater unterm Weihnachtsbaum, alle Viere von sich gestreckt. Wirklich auf dem Rücken, unter den Zweigen, so wirklich auf dem Rücken. Komplette Tutti. Und Bella neben ihm, in Löffelchen quasi.
Oh, die mucken sich unter den Baum, ist das süß.
Und das Krasse ist, ich hatte total wirklich vergessen, dass das ein absoluter Lieblingsplatz ist, also des Katers. Mhm. Immer dann, wenn dieser Baum, der steht, und der steht auch immer an dieser Stelle, da hat er sich von Anfang an drunter gelegt. Also ich glaube, einmal hat er probiert, aber auch da hochklettern kann, fand ich jetzt nicht so eine gute Idee. Habe ich dann auch ihm verboten, hat er auch akzeptiert. Und seitdem liegt er halt eben drunter. Und ich muss mal gucken, vielleicht kriege ich es hin, wenn, muss ja, würde ja wahrscheinlich heute Abend wieder passieren. Aber gestern war halt besonders süß, weil sie irgendwie zusammen da lagen und irgendwie fand ich das ein sehr, sehr süßes Bild. Und einfach auch krass irgendwie, was Viecher so für ein Ding haben irgendwie, ja. Also es ist auch immer dieselbe Stelle, so zwischen, so ein bisschen an der Wand dran und dann aber trotzdem unterm Baum. Also irgendwie ist es genau diese Stelle. Wie hart ist das bitte abgespeichert? Das kann ja kein Zufall sein.
Also irgendwie, ich glaube, wenn das so ein richtiger Wohlfühlort ist, also was die einfach, wo die sich einfach, ich meine, das hat ja auch so was ein bisschen von so einer natürlichen Höhle. Und ich meine, im Garten liegen Hunde ja auch super gerne oder auch Katzen gerne mal in den Hecken. Und das kommt dem ja eigentlich total nah, ne?
Ja, irgendwie schon. Nur dann muss er gar nicht raus in die Kälte, sondern hat den Baum, es ist endlich ein Baum gewachsen. Endlich hat Mikey das verstanden. Lässt mal einen Baum im Wohnzimmer wachsen.
Genau, das hatte immer gefehlt, ein Baum im Haus.
Ja, jetzt hat er es endlich verstanden. Nimm es nicht mehr weg. Lass es da stehen.
Wir haben jetzt unseren Baum, es war wirklich ein Ding, wo ich gedacht habe, nee, wie soll das gehen? Das kann einfach nicht gut gehen. Oh Mist, jetzt habe ich den absolut besten Hundemoment der Woche vergessen. Der wäre ja viel besser gewesen. Ja, den muss ich dann nächste Woche erzählen. Der ist so gut. Den hebe ich mir jetzt auf. Stichwort Abby und Brösel in Erde. Den Rest erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Auf jeden Fall habe ich nur gedacht, ein Baum in unserem Haus mit Schmuck dran, es ist einfach, es ist utopisch zu denken, das könnte klappen. Und deswegen, wir haben ja, ich habe das glaube ich schon mal beschrieben, wir haben im Wohnbereich haben wir einen Raum, das ist quasi das Wohnzimmer mit einem Sofa, den haben wir so abgetrennt mit Gittern und so, dass ich da immer Hunde separieren kann. Also das ist ich habe nämlich mit Türen haben wir nicht so viel, aber ich habe das mit so Gitterchen und so gelöst, dass ich halt separieren kann einfach. Und das ist aber auch ein Ort, wo Dinge sicher sind vor den Hunden wiederum. Also wenn man zum Beispiel mal einen Keksteller irgendwo hinstellen möchte, dann sollte der dort in dem Raum stehen. Und dann machen wir, also bei uns sind diese Gitterchen, ist immer zu, der Raum. Der dient wirklich nur der Trennung von entweder Hunden untereinander oder eben Dingen vor den Hunden. Naja, und jetzt habe ich den Baum da einfach da hingestellt, weil ich mir gedacht habe, okay, dann sehen wir den zwar nicht die ganze Zeit, aber theoretisch ist er da. Und wenn man dann mal sich aufs Sofa legt, dann hat man ja diese Baumsituation. Und ja, da steht er jetzt. Und ich habe ihn zwar noch nicht geschmückt, aber die Lichterkette ist schon dran. Und natürlich, als ich dann mit den Hunden in den Raum rein bin, war es erst, was die gemacht haben, hinzugehen und sagen, hey, super, guck mal, hier ein Ast ziehe ich dran, da Kette reinbeißen. Nein, raus. Ihr habt jetzt Raumverbot.
Das ist auch, jeder hat da irgendwie so seinen Hustle mit, oder? Mit den Tieren und mit Weihnachten und Bäumen und allem Schnickschnack. Das ist,
ja.
Müssen wir eigentlich mal eine eigene Folge machen.
Wie überleben eure Bäume und eure Deko und eure Kekse und eure Lebkuchenhäuser Weihnachten? Ja, nee, das ist wirklich jedes Jahr echt herausfordernd, das stimmt. Und dann kommt noch Silvester. Dann passiert ja direkt das nächste Elend.
Das stimmt.
Also wirklich, ja, verrückt.
Oh Mann. Also, ich muss dir an dieser Stelle erstmal ein Riesenkompliment machen. Ich habe keine Ahnung, wie du es machst, aber du hast uns ja allen erzählt, was das für ein Riesenproblemhund ist, nämlich Abby.
Mhm.
Als sie zu dir kam. Und es gab ja auch Fotos, wo sie irgendwie völlig panisch war und völlig, keine Ahnung, gar nicht wusste, wie, gar nicht klarkam. Wenn man das jetzt so irgendwie anguckt, wenn man dich stalkt, dann sieht man bei Instagram, dass das sich, also es mutet zumindest so an, als ob der Angsthund sich in einen totalen, ich gehöre jetzt dazu Hund und ich fühle mich euch wohl, ist eigentlich alles okay, Hund entwickelt hat. Da musst du uns jetzt mal so ein bisschen reinholen, wie das so passiert ist. Und also ich meine, gut, du bist jetzt Profi, deshalb ist es, genauso eine dämliche Frage wie ein Champions, also ein Fußballer der Champions League Spiel zu fragen, wie fühlt es sich an, Champions League zu fragen, zu spielen und wie macht man das, wie schafft man das, ja, weil man halt gut Fußball spielen kann. Aber trotzdem, wie hat das jetzt funktioniert oder täuscht der Eindruck, weil wir
ja,
auch
ich denke
da
schon
in Instagram sind?
Nee, das ist, wenn dann, auch nicht beabsichtigt. Ich muss auch dringend mal ein Update zu Abby machen. Ich habe die letzten Tage, war es da, glaube ich, ein bisschen ruhig. Ich muss mich da immer disziplinieren zu filmen in Situationen. Und weil ich auch nicht möchte, dass meine Kinder frontal zu sehen sind, ist das manchmal schwierig im Haushalt dann zu filmen, weil die sind einfach natürlich auch Teil meines Alltags. Genau, das macht es ein bisschen schwierig. Aber ja, ich muss euch da mal auf dem Laufenden halten. Ja, also es ist natürlich eine Entwicklung da. Ja, und es geht in eine gute, richtige Richtung. Aber so entspannt, wie das dann vielleicht gewirkt hat, ist es nicht. Also
okay. Da
ist schon, das geht schon in die richtige Richtung, ja. Und wir arbeiten uns vor, aber ich habe immer noch richtig, richtig doll viel zu tun damit. Und die arme Abby hat auch echt immer noch sehr viele, viele, viele Momente am Tag, wo es ihr nicht gut geht damit, mit ihren Ängsten und der Situation, in der sie jetzt ist. Also der Weg ist wirklich langer, glaube ich, für sie. Und aber was wichtig zu sehen ist, und das ist, glaube ich, das, was jetzt zählt, ist die Richtung, in die das geht. Also wir stagnieren nicht, sondern es entwickelt sich etwas. Zum Beispiel ist es inzwischen so, dass wenn ich mich zu ihr setze, um sie zu streicheln, also das klingt jetzt so, als wenn ich das einfach machen könnte. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Meistens, wenn sie irgendwo ruht und nicht so richtig aufmerksam ist, dann, und ich dann, ich sag mal, 2 Meter von ihr weg war, dann kann ich mit sie mehr oder weniger überfallen, ne? Dass ich so schnell bei ihr bin, dass sie gar nicht die Zeit hat zu fliehen. Und dann kann ich mich auch zu ihr setzen, ohne die Leine zu nutzen. Weil es ist ja schon was anderes, wenn du dich zu jemandem hinsetzt oder wenn du jemanden über die Leine angelst oder festhältst und dann den Kontakt machst. Das ist auch das, was ich in der letzten Zeit viel gemacht habe. Ich habe sie viel, also die hat das Geschirr nonstop an und ich ziehe es manchmal nachts aus und habe dann morgens halt einen längeren Prozess, es wieder dran zu machen. Aber am Tag hat die das immer an, das Geschirr. Und je nachdem, was für eine Situation, in was für einer Situation wir sind, haben wir da verschiedene Leinen dran. Entweder die 5-Meter-Leine oder eine 2-Meter-Leine, so dass ich halt steuern kann ein bisschen, dass ich auch wieder an sie drankomme, weil das ist auch echt zeitintensiv, wenn du mit den Hunden raus willst und du um einen der Hunde 30, 40 Minuten rum manövrierst, um den zu kriegen, dass du mit dem raus kannst. Sie würde auch jetzt noch mich nicht so nah an sie, freiwillig lässt sie mich nicht so an sie ran und auch die Kinder nicht. Also es sind immer, wenn man den Moment einmal hat, also wenn man einmal da ist oder wenn ich mich auf den Boden setze, dann kommt sie auch zu mir, dann kommt sie und dann kann es auch sein, dass ich, wenn ich sehr, sehr vorsichtig bin, sie streicheln kann, also dass sie sich das aktiv bei mir abholt. Aber würde ich mich jetzt ein Stück nach vorne bewegen oder aufstehen, würde sie sofort in die Flucht gehen. Das heißt, ich brauche die Leinen wirklich, um zu sagen, du bleibst jetzt mal hier und wir machen das jetzt und wir laufen mal ein Stück zusammen. Du kommst jetzt mal mit mir in die Küche, du kommst jetzt mit mir aufs Sofa oder wir gehen. Also ich schleppe sie halt sehr viel mit mir rum.
Oh.
Ja, es ist wirklich, wirklich intensiv. Es ist aber was, also man muss es halt so sehen. Erstens wusste ich das. Zweitens finde ich das, steht ihr zu, dass man sich diese Zeit nimmt und ich kann das gerade leisten. Ich glaube, das ist halt immer so das Ding, ne? Dass du, wenn man so einen Hund hat, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass das halt, da kriegst du nicht viel geschenkt. Da musst du halt viel Zeit investieren und mitbringen und Geduld. Und das muss man leisten können, auch emotional. Das ist ja schon auch stressig irgendwie, ne?
Okay, siehst du, also das ist tatsächlich, das ist natürlich überhaupt nicht so gewollt, aber es mutete anders an und ich dachte so, okay, das ist Magic, wie macht sie das? Aber dann ist es gut, dass wir nochmal drüber sprechen, weil ich glaube, das ist wirklich einfach auch so dieser Prozess, und wir sind ja beim Thema Angsthunde, dieser Prozess ist ja etwas, was wirklich wahnsinnig langsam nach vorne geht und bedeutet auch, dass man, das ist zumindest meine Erfahrung, korrigiere mich gerne, wenn du es anders siehst, aber wenn du es eben schleifen lässt, geht es auch wieder rückwärts. Also total. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass du, wenn man es mit einem Angsthund zu tun hat, sich darauf einstellen muss, das wird immer irgendwie bleiben. Also es gibt immer irgendwie auch Situationen, wo du denkst so, okay, krass, da hätte ich jetzt irgendwie aufpassen müssen, da, keine Ahnung, dass sich das deutlich verbessern kann, das ist ja gar keine Frage. Man sieht es ja jetzt auch bei dir. Also ich meine, wo kommt ihr her innerhalb von, wie viele Wochen ist sie jetzt bei euch?
Sie ist zwei Wochen bei uns.
Zwei?
Naja. Genau, das okay, geht schon. Mal. Also ich finde das schon gut, was da in der Zeit passiert ist. Das, für mich finde ich, finde es gut. Also ich finde das da, weil sie kein unsicherer Hund ist. Und das ist halt wichtig, dass wir da unterscheiden. Es gibt viele Hunde, die sind unsicher. Die lassen sich gerne überzeugen und die können auch gut, wenn die eine Handvoll Unsicherheiten überwunden haben, dann nehmen die das gerne mit, auch in andere Situationen. Du musst das nicht alles mit denen dann durchkauen. Also sie werden einfach, da ist das, du siehst, die Entwicklung rollt so ein bisschen. Beim Angsthund ist das halt gefühlt immer zwei Schritte vor, einer zurück, zwei Schritte vor, einer zurück. Und du musst über, also es ist, jede Situation ist schwierig. Es wird nicht, die gehen nicht hin und sagen, ich habe jetzt verstanden, dieser Mensch, der tut mir nichts, heute, jetzt, also gleich auch nicht und auch der andere Mensch nicht. Also so die sind so tief. Und ich meine, Ängste sind ja auch etwas, was aus so vielen Gründen entstehen kann. Das ist, weil ganz viele Leute schreiben oder haben mich angesprochen, gesagt, was ist ihr denn passiert? Was ist dem Hund denn passiert, dass die so ängstlich ist? Weil also gerade jetzt hier in unserem Stadtteil, wenn man sie sieht, das sieht ja, also wenn wir Begegnungen haben, das sieht schlimm aus. Die versucht halt zu fliehen und die hat wirklich panische Angst. Und obwohl keiner irgendwas, also geht auch keiner groß auf sie zu, weil man, das ist ja wirklich nicht zu übersehen bei ihr. Und dann sagen die Menschen, Mensch, was ist denn dem Hund passiert? Und dann sage ich immer, ich glaube gar nichts. Ich glaube nicht, dass ihr was ganz Schlimmes passiert ist. Ich glaube nicht, dass sie ganz schlimm geschlagen wurde oder getreten wurde oder irgendjemand ihr was aktiv ganz Böses angetan hat. Ich glaube, da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Und du hast oft Fehlverknüpfungen, du verbindest Dinge falsch miteinander. Da war die Prägephase sehr unglücklich gelaufen auf diesem Fabrikgelände mit halber Mülldeponie, auf der da diese Welpen dann leben. Dann hast du vielleicht eine super gestresste, unsichere Mutter, vielleicht sogar schon im Mutterleib. Da spielen da die Stresshormone eine Rolle, die sich auf die Welpen im Mutterleib übertragen. Dann hast du nachher vielleicht in dieser Zeit, in der die bei der Mutter noch waren, auch eine super gestresste Mutter gehabt. Das sind alles so Sachen, das darf man nicht unterschätzen. Das spielt eine riesige Rolle. Deswegen ist ja auch so wichtig, dass wenn du dir einen Rassehund holst, du den nicht auf der Autobahnraststätte von eBay Kleinanzeigen kaufst. Weil dem Hund ist ja auch nichts passiert, aber der wurde halt einfach in den letzten 8 Wochen nicht von einem guten Züchter begleitet, sondern der hat auch eine gestresste, verängstigte Mutter. Und dann ist das, der muss nicht was Schlimmes passiert sein für. Es kann aber sein, dass du nachher einen total gestressten, durchgeknallten Welpen hast oder Hund hast, weil der einfach in der ganz, ganz wichtigen Phase keine guten Verknüpfungen zusammengebaut hat und da einfach auch eine schlechte Elternstube hatte. Und mit schlecht meine ich nicht, dass das Tier, also das Muttertier, was falsch gemacht hat, aber dass da einfach keine Ruhe war, viel Stress war, viele Ängste waren. Und man sollte nicht unterschätzen, wie wichtig eine entspannte, souveräne Mutter ist für Hunde. Deswegen ist es auch wichtig, dass der Züchter einen Schimmer hat, was er macht, wenn er züchtet. Und noch besser, und deswegen ist das ja auch so interessant, wie unterschiedlich die Hunde aus dem Tierschutz sich zeigen. Weil auch da, natürlich hängt das total von der Situation ab, wo die herkommen. Und das hängt von dem Muttertier ab. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so eine Bonnie, die hat jetzt 1,5 Jahre auf der Straße gelebt. Und die zeigt sich ja wirklich ganz anders. Die hat Unsicherheiten. Also es kommt vor, dass sie Dinge nicht kennt und dann ist sie unsicher und dann reden wir darüber und dann zeige ich ihr das und dann überwindet sie das. Das ist eine Unsicherheit. Das heißt, die hat keine nicht tief in sich sitzende Angst. Bei Abby ist das genau anders. Die Abby hat eine ernsthafte Angst. Und da muss man, und ich glaube, so richtige Angsthunde sind eher selten. Aus dem Tierschutz bekommst du in der Regel unsichere Hunde. Diese richtig, wobei, ne? Also das ist auch manchmal auf den ersten Blick schwer zu unterscheiden. Aber wenn du dir die Entwicklung von dem Hund anguckst, dann kannst du sagen, ja, nee, das ist keine Unsicherheit mehr. Wir sprechen hier von wirklicher Angst und Panik. Das ist ein Hund, der in Stressmomenten nicht mehr schnüffelt, nicht mehr sich lösen kann. Der kann da nichts mehr fressen. Der ist nicht mehr ansprechbar. Der reißt die Augen weit auf. Der hat einen unfassbar hohen Stresspegel. Der atmet ganz, ganz erhöht. Das ist eine wirkliche, echte Angst. Das ist keine Unsicherheit. Und das ist sehr wichtig, das zu unterscheiden, weil das macht auch in deinem Alltag als Hundehalter mit dem Hund einen sehr großen Unterschied. Wie gehe ich mit einem Angsthund um und wie gehe ich mit einem unsicheren Hund um? Das sind halt zwei verschiedene Dinge, ne? Und bei so einer Abby, der kann ich jetzt nicht damit helfen, dass ich sage, ach, die muss jetzt hier irgendwie, da wird die Zeit das regeln. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn ich ihr zu viel Zeit gebe, wird sie sich nur immer mehr reinsteigern. Und wenn ich ihr zu viel Zeit gebe, sich an ihre Angst zu gewöhnen und sich das zu festigen, dann wird das auch bleiben. Deswegen bin ich überzeugt, dass man Hunden wie der Abby sehr schnell gut mit unter die Arme greifen muss.
Die Frage ist ja, gibt es vielleicht dann doch eine Schnittmenge? Also es gibt ja dann vielleicht, egal ob jetzt unsicher oder Angst, ich glaube, die Symptome sind dann irgendwie manchmal auch ähnlich. Und die Frage ist ja, wie gehe ich damit um und wie arbeite ich damit daran? Wie ist dein Weg jetzt? Also wie ist deine Strategie, um mal ganz konkret zu fragen, sie da rauszuholen aus der Angst?
Also ich kann sie aus der Angst nicht rausholen. Das wäre für mich jetzt der Unterschied zum unsicheren Hund. Also nehmen wir jetzt eine Situation, ich gehe irgendwo lang mit zwei Hunden. Der eine ist unsicher, der andere hat Angst. Jetzt kommt ein Pferd. Und der unsichere Hund, der erschreckt sich zu Tode und geht in Rückzug und ist aber noch ansprechbar. Das heißt, ich kann jetzt mit ihm sprechen, ich kann ihm Mut machen, ich kann ihn locker machen und vielleicht reagiert er dann auf mich und lässt sich drauf ein und ich kann ihn das erleben und wahrnehmen lassen. Dann haben wir einen Schritt nach vorne gemacht. Dann nehmen wir den Angsthund, der sieht das Pferd, reagiert panisch und hektisch, denkt nur noch an Flucht. reißt die Augen weit auf, ist nicht mehr ansprechbar, schaut mich nicht an, schaut das Pferd nicht mehr an, dreht sich im Kreis und versucht einfach nur zu fliehen. Hier kann ich gerade mit diesem Hund, dem Hund kann ich gerade nichts beibringen. Mhm. Dem Hund kann ich jetzt gerade in diesem Moment nichts beibringen. Und das ist das, was den Unterschied macht für mich. Und deswegen mache ich das so mit einem Hund wie Abby oder jetzt im Konkreten mit Abby, dass ich in den Situationen einfach nur versuche, dass die nicht sich völlig im Kreis dreht und sich selber wehtut und eskaliert. Das heißt, ich versuche so nah wie möglich an sie ranzukommen und sie zu halten, obwohl sie das auch nicht cool findet, dass ich sie halte, weil sie ja auch Angst vor mir hat. Das ist aber das kleinere Übel, sodass ich versuche, dass sie zumindest stehen bleibt und in der Situation bleibt und sich irgendwann vielleicht auch mit der Situation auseinandersetzt. Ich versuche gerade nur eigentlich zu sagen, fliehen ist nicht die, wird nicht klappen. Du brauchst, also an Flucht brauchst du gerade nicht denken. Das ist jetzt gerade das, was ich in diesen Situationen draußen versuche. Und hier drinnen im Haus ist es so, dass ich ihr das Fliehen auch verwehre, weil sie entzieht sich Situationen. Sie setzt sich mit Situationen nicht auseinander. Da ist die Neugier nicht größer. Das wäre bei unsicheren Hunden oft der Fall, dass die Neugier oder die Lust auf etwas zu fressen oder die Lust auf Spiel oder der Artgenosse, die sind im Wert oft höher als die Unsicherheit. Das heißt, dann überwindet ein Hund auch gern mal eine Unsicherheit, um an das dranzukommen, was worauf er Lust hat, was er gerne erleben möchte oder sehen oder essen möchte. Mhm. Und das würde bei Abby nie überwiegen. Wenn Abby wirklich Angst vor etwas hat, dann ist ja das egal, ob da ein Hähnchen liegt, ein Artgenosse ist oder sonst was. Da ist keine Neugier, die sagt, spann drüber, das macht dir zwar gerade Angst, aber guck's dir doch nochmal genau an. Sowas hast du mit ihr nicht. Das heißt, du kannst nichts tun, als zu sagen, ich nehme dich jetzt mit in die Situation und lass dich einfach so lange in der Situation. Und da ist halt jetzt, ganz wichtig ist ja immer das Maß, weil du kannst so einem Hund halt, das kann auch total in die Hose gehen. Das nennt sich ja dann letztendlich Reizüberflutung und Überfluten, Floating mit Reizen. Und das kann die Angst auch verstärken. Das heißt, man muss wirklich aufpassen, bis wohin man hier gehen kann. Deswegen ist Angst etwas, wenn du einen richtig echten Angsthund zu Hause hocken hast, würde ich immer empfehlen, mich beraten zu lassen von einem Hundetrainer, der sich in dem Gebiet auch wirklich auskennt. Weil auch da, muss ich sagen, gibt es echt viele Hundetrainer, die keinen Schimmer haben von Angsthunden. Weil wir im normalen Doing hier in Deutschland nicht so super viele Angsthunde haben. Das sind ja oft entweder hier diese eBay-Welpen oder halt, sind oft halt eben unsichere Hunde. So richtige, echte Angsthunde, das ist schon eher selten. Selbst auch aus dem Auslandstierschutz ist das eher selten. Die meisten Hunde, die kommen, die haben Unsicherheiten. Mhm. Und deswegen würde ich mich da wirklich umhören nach jemandem, der sich da echt mit auskennt, der das gerne auch macht und mich da beraten lassen, dass der Hund eingeschätzt wird und dass man auch einmal eingeschätzt bekommt, wie weit kann man mit dem gehen. Und bei Abby ist es zum Beispiel so, dass ich sie zu einem sehr großen Teil zwinge, mit ihrer Angst sich auseinanderzusetzen. Aber ich nicht so sehr, dass sie dicht macht. Also das heißt, es ist halt letztendlich ein bisschen wie Topfschlagen. Man muss gucken, wie weit kann man gehen mit ihr. Und das habe ich zum Beispiel, das Wichtigste für mich war erstmal, weil ich kann ihr gar nicht helfen, wenn sie sich mit mir nicht auseinandersetzt. Das heißt, für mich ist jetzt Punkt Nummer 1, dass ich eine Verbindung zu ihr aufbaue. Und ich hoffe, dass ich für Abby zeitnah auch ein Zuhause finde, weil mir wäre lieber, wenn nicht ich diejenige bin, die eine Verbindung zu Abby aufbaut, verstehe. Weil sie wird so 1000 Menschen jetzt ja auch nicht. Also ich meine, klar, es wird bestimmt von Mal zu Mal einfacher, aber das ist jetzt, ich würde lieber jemanden dabei beraten, als dass ich das bin, die es macht. Jetzt mache ich das gerade, weil sie hier ist, aber mir wäre lieber natürlich, ich würde jetzt schon den Menschen beraten können, der sie übernimmt. Ja, es ist nicht nur super viel Arbeit. Es ist auch für sie, glaube ich, jetzt nicht so super schön, sich gerade mal auf einen Menschen einzulassen und das dann wieder von vorne anfangen zu müssen. Das ist schon ein zartes Seelchen. Und aber letztendlich ist es, wie es ist. Solange sie nicht vermittelt ist, ist sie hier bei mir. Und ich werde das immer weiter mit ihr mir erarbeiten, weil ich kann ihr sonst auch gar nicht helfen. Und solange sie hier ist, werde ich immer weiter nach vorne mich mit ihr arbeiten. Und wir müssen ja auch unseren Alltag irgendwie bewältigen zusammen. Und wir haben inzwischen auch schon viele Dinge, wo sie weiß, da lässt die Sarah nicht mit sich reden. Zum Beispiel haben wir ein Riesentheater gehabt, immer in dieses Auto einzusteigen, in die Box rein. Das haben wir mehrfach besprechen müssen miteinander. Und wenn ich sage besprechen, dann fragen immer Leute, was meinst du damit? Ich meine damit wirklich, dass ich mich da hinsetze und sage, du gehst jetzt in diese Box und ich werde dich da nicht reinheben. Ich möchte, dass du selbstständig da reingehst, weil das macht was ganz Großes mit einem Hund, der Angst hat, dass er selber da reinspringt. Ich will sie nicht da rein drücken und quetschen und es übergriffig machen, sondern ich möchte, dass sie selber den Weg geht und natürlich muss ich dafür Druck aufbauen. Das heißt, ich mache ihr, also es gibt halt einfach den Weg, entweder kannst du jetzt in die Box rein oder kommst mit mir kuscheln. Na komm, ich bin da, ich stehe ganz eng hinter dir. Du kannst nicht nach rechts, du kannst nicht nach links, du kannst mir in meine Arme hüpfen oder in die Box rein. Was macht Abby natürlich, sie hüpft dann lieber in die Box rein. Das heißt, das haben wir jetzt schon mal besprochen. Aber du siehst, du kannst dir das Bild jetzt vorstellen, ne? Du hast einen Hund, der entscheidet zwischen Pest oder Cholera. Das tut mir so leid für sie. Wir sind bei einem wichtigen Punkt Mitleid. Mir tut das alles wirklich leid. Ich habe unheimlich viel Mitgefühl für ihre Situation und sie kann nichts dafür. Und es tut mir von Herzen leid, dass sie ein so stressiges Leben gerade hat. Es darf mir nur nicht im Weg stehen, dabei ihr weiterzuhelfen. Und ich glaube, hier sind wir bei etwas, was oft der Entwicklung eines Angsthundes im Weg steht, ist ein Mensch, der Mitleid hat. Wenn wir viel Mitleid haben, dann gehen wir hin und sagen, naja, aber guck mal, da hat die solche Angst vor oder das fällt ihr so schwer. Jetzt lasst doch, das muss ja eigentlich auch nicht sein. Und dann habe ich Menschen beraten, die haben ein halbes Jahr den Hund nicht aus dem Haus rausbekommen, weil sie es nicht geschafft haben, ihm das Geschirr anzuziehen, weil sie es nicht geschafft haben, den Hund an die Leine zu nehmen. Wie leidensfähig sind Menschen und wie leidensfähig ist ein Hund? Sehr. Und ich meine, ich finde das so großartig, dass Menschen dazu bereit sind, sowas mitzumachen.
Ja, total.
Aber müssen sie nicht. Und das bringt sie auch nicht nur nicht weiter, sondern ich glaube sogar, dass das bremst die Entwicklung massiv. Ne? Also an irgendeinem Punkt müssen wir dann halt sagen, doch, wir nehmen uns jetzt Zeit und Ruhe. Und es kann auch sein, dass ein solcher Hund in lauter Angst und Panik, und die haben ja Todesangst, die Hunde, dass sie dann auch beißen. Dann müssen wir vielleicht auch ein Maulkorbtraining noch machen. Das ist ja auch ein riesen Ding. So ein Maulkorbtraining machst du ja auch nicht in 2 Tagen, einen Hund an den Maulkorb zu gewöhnen. Und dann müssen wir uns an die Sachen dran arbeiten, so dass ich an den Hund drankomme. Und ich bin ja überzeugt, und das, da gibt es ja genug Beispiele für, dass solche Hunde über diese Erfahrungen irgendwann an den Punkt kommen, dass sich ein Schalter umlegt. Und der Hund dann sagt, okay, ich habe verstanden, dass dieser Mensch keine Gefahr und keine Bedrohung für mich ist. Und das ist das, wo ich hin will. Ich will an den Punkt, wo mein Hund oder wo dieser Angsthund versteht, der Mensch ist keine Bedrohung, der tut einem nichts. Und der ist derjenige, der auch ein Schutzraum ist. Weil mein Wunsch, meine Traumvorstellung ist ja, dass der Hund, und das habe ich mir beispielsweise bei Ronja so erarbeitet, das ist ja eine Angsthündin, die hat die Angst ja nie abgelegt. Die hat aber eins gelernt, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich Angst habe, dann gehe ich nicht in die Handlung, sondern dann gehe ich zu Sarah. Dann stelle ich mich hinter Sarah, das haben wir geübt, und die Sarah, die hält mir das, was ich doof finde, vom Leib. Die regelt das. Die übernimmt Führung, die übernimmt Verantwortung, und das ist das, wo ich hin will, damit ich mit diesem Hund langfristig ein schönes Zusammenleben habe. Und die Ronja ist ein absolut entspannter Hund. Für mich, also sie ist als Typ nicht entspannt, aber für mich ist das entspannt, sie als Hund zu haben. Mich belastet Ronja nicht. Aber Abby ist im Moment halt, die ist quasi das, was Ronja vor 5 Jahren war. Und das ist schon belastend, weil du kannst mit dem Hund halt super viel, du kannst gar nicht mit ihr in Kontakt. Du kannst mit dem Hund nichts regeln, du kannst mit ihr nichts managen. Du hast keinen schönen Alltag, du machst keine schönen Spaziergänge.
Ja.
Und das ist alles super anstrengend. Und das klingt jetzt sehr viel schlimmer, als es ist. Ja, weil man weiß das ja über diesen Hund. Das heißt, in dem Moment, wo man sich für diesen Hund entscheidet, entscheidet man sich auch für den Prozess. Und das ist ein wahnsinnig, eine wahnsinnig wertvolle Leistung, finde ich, wenn ein Mensch sagt, ich entscheide mich jetzt für diesen Hund und ich entscheide mich dafür, diesem Hund zu zeigen, dass das Leben gar nicht so schlimm ist. Ich gehe nicht hin und sage, ich entscheide mich hier, weil es kein anderer macht und dieser Hund, der ist ja so scheiße und so ängstlich und er kann dann bei mir da seine Angst ausleben. Nein, darum geht's nicht. Es geht darum, dass du derjenige sein wirst, der dem Hund zeigt, dass Leben schön ist und dass es Spaß macht. Und wenn ich Ronja sehe, wie die lachend über die Felder und durch die Wälder rennt und Freundschaften hat und inzwischen auch eine bestimmte Handvoll Menschen hat, die sie sogar gut und gerne trifft. Also es gibt zum Beispiel, ich habe eine Freundin, mit der gehen wir auch viel spazieren, die hat sich einfach in diesen Menschen verliebt. Die liebt diese Frau. Ja, und sowas zu erleben, das ist ganz großartig. Und jetzt hat Ronja ein total wertvolles Leben, weil sie kennt tolle Menschen, sie kennt tolle andere Hunde, sie liebt es, spazieren zu gehen. Wir machen Trickkurs, da vergisst sie sogar ihre Ängste, weil ihr das Tricksen so wichtig ist. Die hat sich so viel locker gemacht in den letzten Jahren und jetzt haben wir eine tolle Zeit zusammen. Der Weg war halt steinig. Aber es war auch ein super schönes Erlebnis zu sehen, dass dieser Hund diese Entwicklung macht. Also ich finde das ganz wichtig zu sagen, dass ein Angsthund nichts, also einen Angsthund zu sich zu nehmen, ist nichts Schlimmes. Man muss nur die Kapazitäten haben dafür. Ich glaube, das hier kann das in die Hose gehen, wenn du dich hier falsch entscheidest. Wenn du wegen Mitleid oder aus Mitleid den Hund zu dir holst. Oder weil du sagst, das wird schon. Dann hast du ein Problem. Wenn du aber sagst, okay, ich sehe schon die Baustelle, aber auf die Baustelle habe ich Lust. Ich möchte deine Entwicklung, die möchte ich mitgestalten. Ich will ein Teil davon sein. Ich will das erleben mit dir zusammen. Ich will das mit dir zusammen schaffen. Wenn das dein Ansatz ist, dann ist ein Angsthund ein toller Hund. Du musst halt nur eben diese ersten Wochen, Monate oder vielleicht auch, wenn es blöd läuft, Jahre packen.
Schönes Schlusswort eigentlich. Was will man mehr? Das ist doch eigentlich im Grunde genommen mit der wichtigste Tipp hinten raus. Und ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir darüber sprechen. Es ist aber ganz schön, finde ich, dass du nochmal anhand auch deiner Hunde oder den Erfahrungen, die du gerade machst, auch als Pflegestelle, auch nochmal eine einzelne Folge wert, glaube ich, weil jetzt kann man so ein bisschen auch so ein Update mal haben. Hast du auch, glaube ich, schon deine Erfahrung gemacht als Pflegestelle in allen Variationen. Und bin mal gespannt, was du da vielleicht dann nächstes Jahr zu erzählen hast. Danke dir für diese Folge heute. Und in der letzten für dieses Jahr kümmern wir uns um eure Fragen.
Genau, da freue ich mich drauf. Und nochmal, ich plädiere dafür, dass Menschen sich für Abby bewerben. Ich sage das nochmal einmal ganz deutlich, das wird ein spitzenmäßiger Hund. Wenn ihr Bock drauf habt, meldet euch.
Habt Bock, habt Mut.
Habt Bock auf Abby. Abby ist, die ist auch noch bildschön, ist ein ganz toller Hund. Das wird super mit ihr. Also, bitte meldet euch.
Bitte meldet euch.
Bitte. Ja, ich habe Angst, dass sie sich zu sehr an mich gewöhnt. Deswegen bitte meldet euch.
Also los ran. Nur Mut.
Bis nächste Woche, Mike.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.